Guten Morgen.
Ich hoffe, euer Hochwohlgeboren haben eine geruhsame Nacht verbracht und angenehme Träume durchlebt.
Ich habe von Ihnen geträumt, Herr Grimm. Ziehen Sie sich an und beeilen Sie sich. Wir werden gleich Gäste haben. Wenn Sie ihn nicht kompromittierend gegenübertreten wollen, sollten Sie sich ankleiden.
Gäste?
Wie es scheint, konnte Ihr Bruder das Wiedersehen mit Ihnen nicht länger erwarten.
Oder mit Ihnen, Prinzessin.
Wer weiß.
Ich knöpfte mir das Hemd zu und trat an die Tür. Der freie Schneestreifen vor der Ruine war menschenleer.
Wie kommen Sie darauf, dass jemand hierher unterwegs ist?
Ich spüre die Erschütterung unter meinen Sohlen.
Tatsächlich?
Nur ein Scherz, Herr Grimm. Verzeihen Sie.
Sie trat auf mich zu und zog sich dabei das Hemd über. In der Kälte zeichneten sich ihre Brustwarzen zart unter dem Stoff ab. Sie hauchte mir einen Kuss auf die Nasenspitze.
Hören Sie genau hin.
Verwirrt steckte ich den Kopf durch den Türspalt, horchte angestrengt hinaus in den Wintermorgen. Nichts.
Tut mir leid.
Versuchen Sie es noch einmal.
Nichts. Nur die Vögel. Sie meinen die Vögel?
Irgendetwas scheucht sie aus den Bäumen. Ihr Krächzen wird lauter. Das kann nur bedeuten, dass jemand näher kommt. Pferde oder eine Kutsche.
Wenig später schon rauschte ein Pferdeschlitten aus dem Wald. Ein Dutzend Schritte vor der Ruine brachte der Kutscher seine vier Rösser zum Halten. Ein breitkrempiger Schlapphut und dicke Schals schützten den Mann vor der Kälte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Auf den Seitentüren des Schlittens prangte das herzogliche Wappen. Jade und ich standen hinter der Tür und beobachteten die Ankunft des Gefährts. Ich wollte hinauslaufen und Jakob begrüßen, doch Jade hielt mich zurück.
Warten Sie!
Das ist ein Schlitten des Großherzogs!
Sie werden nicht erwarten, dass mich das freut.
Aber Jakob...
Falls es Ihr Bruder ist, fein. Falls nicht, sitzen wir in der Falle.
Aber nur Jakob weiß, dass wir hier sind.
Und Stanhope?
Wenn er wirklich ein Spion ist, wird er schwerlich Dahlbergs Männer zu Hilfe rufen. Ich gehe hinaus.
Sie sind unvernünftig.
Niemals so sehr wie in der vergangenen Nacht.
Ach, heucheln Sie doch keine Reue.
Keine Reue, nicht die geringste.
Und mit diesen Worten küsste ich sie unvermittelt auf die Lippen und zog das Tor auf.
Dummkopf.
Jakob?
Niemand antwortete. Der Kutscher beobachtete mich mit unsichtbaren Augen aus dem Schatten seines Hutes. Dann öffnete sich die Tür des Gefährts.
Jakob?
Aber es war nicht Jakob. Vier schwarz gekleidete Gestalten stiegen aus dem Schlitten und näherten sich ohne Eile dem Tor. Jeder hielt einen Säbel in der Hand. Alle vier trugen die Raubvogelmasken der Odian. Hinter ihnen am Waldrand traten weitere Vogelmänner aus dem Dickicht. Der Kutscher löste derweil seine Schals und zog den Hut vom Kopf. Sein kahler, tätowierter Schädel glänzte im Schein der grellen Wintersonne. Die weiten Gewänder des Karteipriesters flatterten, als er sich in kühnem Sprung vom Kutschbock schwang.
Nehmen Sie dies.
Eine Fackel? Wie wär's mit einer Klinge?
Kommen Sie.
Wo wollen Sie hin?
Tiefer in die Ruine. Wir verstecken uns.
Mit wenigen Sätzen war ich bei Carla. Gab Jade nach kurzem Zögern die Fackel zurück und hob den alten Mann kurzerhand auf den Arm wie ein Kind. Sie schenkte mir trotz ihrer Wut einen dankbaren Blick.
Woher haben Sie es gewusst?
Witterung.
Jada rannte voraus, ich mit dem Fahrgier hinterher. Wir liefen einen Gang hinab, der vor einer Treppe endete. Die Stufen führten nach oben in den ersten Stock, aber auch nach unten in die Gewölbe der Abtei. Jade stürmte die Stufen hinauf.
Glauben Sie nicht, wir sollten uns besser unten vor denen verstecken?
Falls sie uns entdecken, bleibt uns dort kein Fluchtweg. Hier oben können wir zur Not aus den Fenstern springen.
Als wir den ersten Stock der Ruine erreichten und durch einen ausgebrannten Saal liefen, hörte ich von unten bereits die Stiefel der Odian auf der Treppe. Wir durchquerten ein Labyrinth ausgeglühter Flure und Kammern. Mit einem Mal blieb Jade wie angewurzelt stehen. Über ihre Schulter hinweg erblickte ich vier Vogelkrieger, die uns mit blanken Säbeln entgegentraten. Jade warf sich herum und stieß mich mit sich. Kala war ein Fliegengewicht, doch schien er mit jeder Minute schwerer zu werden. Nun flohen wir in die Richtung, aus der wir gerade eben erst gekommen waren. Wenn wir keine Abzweigung fanden, liefen wir unseren Verfolgern vom Haupttor in die Arme. Plötzlich verharrte Jade, gab mir und Kala einen Stoß, der uns in eine Seitenkammer taumeln ließ, und stellte sich den vier Feinden entgegen. Der erste war schnell heran und versuchte sein Glück mit roher Gewalt. Wie eine Holzfäller-Axt ließ er den Säbel beidhändig auf Jade niedersausen. Dabei unterschätzte er die Behendigkeit der Prinzessin, die flink unter dem Schlag hinwegtauchte und selbst einen Säbelstreich führte. Tief hieb sie ihm die Klinge ins Fleisch. In dem engen Flur konnten die drei übrigen Odian nicht gleichzeitig angreifen. Sie waren gezwungen, sich der Prinzessin einzeln zu stellen. Schon war der nächste heran. Ich sah mich gehetzt in der Kammer um. In der Seitenwand befand sich eine niedrige Tür. Ich legte den besinnungslosen Fakir am Boden ab und drückte die Klinke herunter. Verschlossen. Während ich die Tür eintrat, stand Jade mit dem Rücken zu mir und parierte die Attacken der Gegner. Ihre Klinge fand ein weiteres Mal ihr Ziel. Ich schob erst Kala auf die andere Seite und folgte dann selbst.
Jade!
Hinter der Tür befand sich eine steinerne Wendeltreppe. Sie führte nach oben und nach unten. Ich sprang einige Stufen in die Tiefe und entdeckte dort eine wuchtige Tür, die gleichfalls verriegelt und vom Feuer weitgehend unversehrt war. Blieb nur die Flucht in die Höhe. Ich ahnte jetzt, wo wir uns befanden. Nirgendwo anders als im Turm der Abteikirche.
Jade, hierher!
Schwarze Gestalten mit grotesken Federmasken drängten sich vor der Kammer. Die Leichen der Gefallenen behinderten den Vorstoß der übrigen. Jade stieß ihre Fackel nach vorn, mitten ins Vogelgesicht ihres Gegners. Sogleich sprang das Feuer auf das trockene Gefieder über. Innerhalb von Sekunden loderte die Maske lichterloh. Der Odian versuchte, sich die Maske vom Kopf zu reißen, verbrannte sich die Hände und taumelte zurück, mitten unter seine Gefährten. Die Inder vor der Tür stoben auseinander und verschafften Jade die nötige Atempause, um zu mir und Kala ins Treppenhaus zu klettern.
Lachen Sie nach oben! Ich versuche, Sie aufzuhalten.
Ihr Haar war zerzaust, ihr Gesicht nass von Schweiß. Ein wildes Flackern war in ihren Augen der Blick eines Raubtiers, das Blut geleckt hat.
Ja.
Es schien wirklich keinen Rausch zu geben, der ihr fremd war.
Laufen Sie!
Mit Kala im Arm stieg ich die Stufen hinauf, während der Lärm in der Kammer anschwoll. Die Schreie des brennenden Odian waren verstummt. Und nun drängten die anderen heran, wütender als zuvor. Eine Klinge stach durch die zerborstene Tür in den Treppenschacht. Jade parierte sie und erwiderte die Attacke. Immer höher stieg ich, kam an zwei weiteren verriegelten Türen vorbei und erreichte schließlich die obere Turmkammer. Sie war angefüllt mit riesigen Zahnrädern. Wir befanden uns inmitten des Mechanismus, der die gewaltigen Zeiger der Turmuhr in Bewegung hielt. Jade hetzte die Stufen herauf. Sie stellte sich den Odian in der Tür entgegen, konnte aber nicht verhindern, dass die ersten in die Turmkammer stürmten. Ich legte Kala in einer Ecke der Kammer ab und umrundete vorsichtig die Kämpfenden. Vier Odian befanden sich im Raum, einer davon reglos am Boden. Weitere lärmten im Treppenhaus. Bevor sie den oberen Absatz erreichen konnten, warf ich die schwere Tür ins Schloss und verriegelte sie mit einem Balken. Im selben Moment ruckte eine der Vogelfratzen zu mir herum. Der Odian löste sich aus dem Kampf mit Jade und kam auf mich zu. In Todesangst packte ich den Säbel des toten Kriegers. Ich hatte nie im Leben gefochten, abgesehen von einigen Hieben und Stichen während meiner Studienzeit. Die Maske des Odian glich einem gewaltigen Habicht mit scharfem Schnabel und kohlschwarzen Augen. Allein sein Anblick ließ mich erzittern. Und so dauerte es keine 3 Atemzüge, da hatte mich mein Gegner schon entwaffnet. Ich tauchte unter einem schrecklichen Hieb hinweg und zwängte mich schutzsuchend in einen Spalt des Uhrenmechanismus. Rechts und links von mir schleiften die Zahnräder übereinander. Keines kleiner als ein Wagenrad, manche gar doppelt so groß. Der Spalt selbst war nur wenige Schritte tief. Dann endete er vor der Mauer des Kirchturms. Von hier aus gab es keine Möglichkeit zu entkommen. Der Odian folgte mir. Meine einzige Hoffnung war Jade, doch sie war mit ihren beiden Gegnern vollauf beschäftigt. Ein metallisches Blitzen zog meinen Blick auf den unteren Rand der Vogelmaske. Und da hing sie, Vaters Taschenuhr, an einer Kette über der Brust des Odian. Wut stieg in mir auf. Der Anblick von Vaters Uhr brachte meinen Zorn zum Sieden, verwandelte meine Angst in Mordlust. Und während der Odian noch den Säbel hob, um mir den Chaos zu machen, warf ich mich kühn nach vorn. Ich prallte gegen ihn. Seine Säbelspitze geriet zwischen die eisernen Zahnräder und zerbarst. Meine Finger krallten sich um die Uhr. Die Kette hielt stand. Der Vogelkopf des Odian schoss nach vorn. Es sah aus, als hacke er mit dem Schnabel nach meinem Gesicht. Er packte mich und drückte mich mit dem Rücken seitlich gegen ein Zahnrad. Ich spürte das mahlende Eisen unter meinen Schulterblättern. Noch immer hielt meine Rechte die Uhr, zerrte daran. Der Odian ließ mich mit einer Hand los, packte damit meine Stirn und schob mit Gewalt meinen Kopf nach hinten. Er versuchte, meinen Schädel zwischen 2 Räder zu drücken. Mein Knie ruckte hoch, traf seinen Magen. Ich stieß mich mit den Füßen ab. Der Odian taumelte nach hinten. Plötzlich verschwand seine Hand aus meinem Gesicht, mein Kopf war frei. Einen Moment lang glaubte ich, der Odian weiche zurück, glaubte sogar noch daran, dass ich hinterher setzte und nach ihm schlug. Dann erst begriff ich, dass seine Gürtelschärpe sich auf der anderen Seite des Spalts zwischen den Rädern verfangen hatte. Unerbittlich zog sie ihn zurück, seine Hände griffen nach mir, doch ich wich ihnen aus. Im letzten Augenblick schloss ich meine Faust zum 2. Mal um die Uhr. Die Hände des Odian packten meinen ausgestreckten Arm, aber es war nur ein blindes Krallen. Seine Hüfte wurde enger an die Räder gezogen, zugleich schlug sein Kopf nach hinten, das Gefieder wurde von Eisenzähnen zermahlen. Einen Herzschlag später verschwand die Maske in einer Explosion aus roten Federn. Die Uhr war frei, ohne dass die Kette zerrissen war. Ich stolperte zurück, fiel und kroch auf allen Vieren aus dem Uhrwerk.
Keller! Nein!
Einer der beiden Odian hatte seinen Säbel in die Brust des Fakirs gerammt. Ja, der kämpfte mit letzter Kraft, angetrieben von Hass und Verachtung für die Mörder ihres Lehrmeisters. Mit voller Kraft durchschnitt die Klinge die Luft der Turmkammer und nicht nur diese. Ein Falkenkopf rollte über den Boden. Der letzte Odian sah ihm überrascht hinterher. Jade nutzte die kurze Unachtsamkeit und trieb ihm die Klinge in den Leib. Erschöpft sank sie zusammen mit dem sterbenden Odian zu Boden. Lange Zeit hielt Jade die Augen geschlossen. Ihre Hände hatten die leblose Rechte des Fakirs ergriffen. Es sah aus, als finde zwischen Meister und Schülerin ein stummer Austausch statt. Ich kroch auf sie zu, wagte aber nicht, sie zu berühren. Sie weinte. Und das war etwas, das ich von ihr nicht erwartet hatte. Auf ihren Wangen mischten sich Tränen mit dem Blut der Odian.
Wen schießen die da draußen?
Wir waren vom Hof aus nicht zu sehen. Wahrscheinlich töteten sie unsere Pferde. Dann, plötzlich, brach das Hämmern an der Tür ab. Schritte entfernten sich auf der Treppe. Unten musste etwas geschehen sein, das den Vogelmännern weit wichtiger schien als Jade und ich.
Ich muss zum Fenster.
Die Schneedecke vor der Ruine war jetzt aufgewühlt und zerfurcht. Ein Gewimmel von Leibern erfüllte die Lichtung. Die Odian kämpften gegen eine Übermacht großherzoglicher Soldaten. Und sie kämpften auf verlorenem Posten. Schon versuchten die ersten Vogelkrieger den Ausbruch, um sich in die Wälder zu schlagen. Doch eine Linie Gewehrschützen feuerte ihnen eine Salve hinterher. Getroffen sanken die Flüchtenden in den Schnee.
Ja, da. Sehen Sie doch.
Sie stand auf, kam neben mich und starrte mit leerem Blick in die Tiefe.
Sie wirken nicht wirklich erfreut über unsere Rettung.
Ihre Rettung, Herr Gollmann. Für die Soldaten des Großherzogs bin ich eine Inderin wie die Odia. Ein Feind. Und Sie haben ja nicht einmal Unrecht damit.
Ich werde sagen, Sie seien eine Gefangene wie ich.
Niemand wird Ihnen glauben.
Dahlberg vertraut mir.
Nicht, wenn er immer noch Stanhopes Freund ist.
Sie glauben, das hier haben wir dem Engländer zu verdanken?
Wem sonst? Stanhope ist nach Karlsruhe zurückgekehrt und hat Dahlberg von den indischen Verschwörern berichtet, die sich in den Wäldern verborgen halten. Der Minister muss seine verbliebenen Truppen in Bewegung gesetzt und hierher geschickt haben.
Falls es so war, wie Jade sagte, und daran bestand in der Tat kaum Zweifel, musste Stanhope seinem Freund auch mein eigenes Verhalten geschildert haben. In Dahlbergs Augen war ich somit ein Verräter. Und ich würde mich verantworten müssen. Und Jane, man würde sie auf der Stelle hinrichten.
Sie müssen sich verstecken.
Die Soldaten werden die Ruine durchsuchen und mich aufspüren. Da ist es besser, ich komme ihnen zuvor.
Sie wollen kämpfen?
Sie bückte sich nach einem Säbel, der zwischen den Leichen am Boden lag.
Um noch mehr Leid zu bringen? Noch mehr Tote? Nein, Herr Grimm, ich werde nicht kämpfen.
Da begriff ich, was sie plante.
Nein!
Obwohl die Räder der Turmuhr weiterliefen, kam es mir vor, als bliebe die Zeit stehen. Unendlich träge waren meine Bewegungen. Wie am Grunde eines Sees trieb ich auf sie zu, holte aus, schrie noch einmal. Dann war ich heran. Kam zu spät. Die Säbelspitze bohrte sich in ihr Fleisch, tief, so tief. Wir stürzten gemeinsam, ich brüllend, heulend, sie ohne einen Laut. Ihre Hände lösten sich vom Griff, doch die Waffe stak handbreit in ihrem Leib. Ja, das Augen waren geschlossen. Ich beugte mich über sie. Atmete sie noch? Nein. Es waren nur Zuckungen, die ich für Atmen hielt. Ich sprang zur Tür, stemmte den Riegel beiseite und riss sie auf. Dann hob ich Jade vom Boden, taumelte zur Tür, die Treppen hinunter, beinahe blind vor Tränen, über die Leichen der Odian hinweg. Als ich ins Freie stolperte, die leblose Prinzessin im Arm, war der Kampf beendet. Gerade fielen die letzten Odian im Donner der Gewehre. Pulverdampf lag wie Nebel über der Lichtung. Überall Leichen, die meisten schwarz gekleidet und mit Vogelmasken. Nur wenige in Uniform. Zwei Soldaten liefen mir entgegen, ließen ihre Waffen sinken. Weitere kamen hinzu. Ich fiel auf die Knie. Reste Jade weiter an meine Brust. Ich würde sie nicht loslassen. Niemals. Dann zwei Umrisse im Pulvernebel. Der eine war Dahlberg, der zweite Jakob. Weiter hinten eine dritte Gestalt, seltsam gebeugt, in weiten Gewändern. Sie blieb zurück, fast unsichtbar. Ein Geist, nur ein Schemen. Jakob beugte sich zu mir herab, schrie nach einem Arzt. Er entdeckte mit aufgerissenen Augen die Wunde in Jades Körper. Um uns herum ein Pulk von Leibern in Uniform. Jemand drängte zwischen ihnen hindurch. Der Arzt vielleicht.
Haben Sie Stanhope gesehen?
Stanhope. Er ist nicht zurückgekehrt. Woher wusstet ihr, dass wir hier sind?
Von ihr.
Mein Blick folgte seinem ausgestreckten Arm. Die Gestalt, es war kein Arzt, war jetzt herangekommen, gebückt, sehr alt. Dieselbe, die eben noch im Pulverdampf geschwebt hatte. Ich spürte, wie mein Bewusstsein schwand. Mein Oberkörper schwankte, Jakob hielt mich fest. Mein Blick hing noch immer an der Fremden und ich erkannte sie. Warum sie? Was tat sie hier? Das Letzte, was ich sah, waren ihre Züge, die Faltensterne um ihre Augen, die uralten Augen der Märchenfrau.